Die Musik ist nahezu so alt wie der Mensch. Sie begleitete ihn in allen denkbaren Lebenssituationen, im Trauer, im Kampf, in Freude und im Alltag. Und jede Kultur kennt ihre eigene Musik zu ihren eigenen Festen und Ritualen. Die Vielfalt, die wir heute im musikalischen Bereich kennen, ist unbeschreibbar. Und der Nationalsozialismus verstand es, selbst die Musik zu seinen Gräueltaten zu missbrauchen. So schmückte sich jedes KZ des Deutschen Reiches mit einem Orchester, bestehend aus Häftlingen. Die Orchester mussten zur Unterhaltung für die SS auftreten. Sie mussten in den Arbeitslagern spielen, wenn ihre Mitgefangenen zur Arbeit ausmarschierten. Und sie mussten spielen, wenn Mithäftlinge auf dem Weg in die Gaskammer waren. Es wurden deutsche Lieder und Märsche gespielt, wobei dies angesichts des Hungers, Angst und Elend leidenden Gefangenen reiner Zynismus und keine Gefälligkeit der Nazis war. Doch für einige wenige galt das Orchester als allerletzte Lebensrettung, nämlich für seine Mitglieder. Und so überlebte auch Anita Laschka-Wallfisch, eine Jüdin, den Holocaust. Sie wurde 1925 in Breslau geboren und lernte im Haus ihrer Eltern das Cello spielen. In Auschwitz kam sie ins Mädchenorchester und spielte dort als Cellistin. Nun hat sie ein Buch mit dem Titel »Ihr sollt die Wahrheit erben« geschrieben. Es handelt nicht in erster Linie vom Orchester. Anita Laschka-Wallfisch ist bemüht, das Leben als Jude im Nazi-Deutschland zu beschreiben, und ihr Anliegen ist, dass Deutschland und vor allem die junge Generation Verantwortung für das übernimmt, was geschehen ist, und sich mit dieser Verantwortung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wendet. Anita Laschka-Wallfisch war am 10. November in der katholischen FH in Freiburg zu Besuch und las aus ihrem Buch »Ihr sollt die Wahrheit erben«.
Es ist sehr viel über KZs geschrieben worden und ich kann da wohl kaum Neues hinzufügen. So will ich ganz einfach kurz erzählen, wie es damals war, als Jude in Deutschland zu leben. Ich bin 1925 in Breslau, jetzt Wroclaw, geboren. Mein Vater war Rechtsanwalt und Notar im Oberlandesgericht. Meine Mutter spielte ausgezeichnet Geige. Wir waren drei Töchter, ich war die Jüngste. Wir lernten alle ein Instrument spielen und ich spielte Cello. In unserer Pause wurde sehr viel musiziert. Die ersten antisemitischen Bemerkungen hörte ich von meinen Mitschülern in der kleinen Privatschule, die ich besuchte. Ich war wohl damals 8 Jahre alt, aber ich habe es nicht vergessen. Ich wollte die Tafel abwischen und ein Kind sagte, gib dem Juden nicht den Schwamm. Ich erinnere mich auch, dass Kinder mich auf der Straße anspuckten und mich dreckiger Jude nannten und ich verstand überhaupt nicht, was da eigentlich los war. Und ich war sehr neidisch auf alle Kinder, die nicht dieses mysteriöse Stigma hatten. Von diesen Unannehmlichkeiten abgesehen, schien das Leben aber durchaus angenehm und es war unvorstellbar, dass es nicht ganz einfach so weitergehen sollte. Aber plötzlich verschwanden Leute spurlos. Auf einmal durfte man nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Und mehr Schilder erschienen an den Türen öffentlicher Plätze mit den Worten »Juden unerwünscht«. Die Verschlimmerung der Lebensbedingungen für Juden verzog sich aber ganz allmählich. So allmählich, dass überoptimistische Menschen sich eventuell einreden konnten, eine Gefahr bestehe gar nicht. Leider gehörte mein Vater zu diesen Optimisten. Immerhin war er Frontkämpfer mit Eisernem Kreuz im Ersten Weltkrieg. Er war davon überzeugt, dass dieser Unsinn bald aufhören müsste. Die Deutschen können doch diesen Wahnsinn nicht mitmachen. Aber es gab ständig neue Gesetze. Frauen mussten den Namen Sarah und Männer den Namen Israel zusätzlich annehmen. Radios mussten abgegeben werden, Fahrräder mussten abgegeben werden und unzählige andere Schikanen folgten. Sogar bei uns begann man von Auswanderung zu sprechen. Aber wohin sollte man gehen? Wie kann man die nötigen Papiere beschaffen? Es ist schwer, sich heute vorzustellen, wie schwierig es in Wirklichkeit war, dies in die Tat umzusetzen. Und dann kam der 9. November 1938, die Reichskristallnacht. Ich nehme an, dass wenig Menschen heute genau wissen, wie es eigentlich damals zu diesem ersten Pogrom gekommen ist. Alle in Deutschland lebenden Juden polnischer Nationalität wurden 1938 von einem Tag auf den anderen ausgewiesen. Sie sollen zurück nach Polen gehen. Die meisten dieser Menschen waren in Deutschland geboren, hatten niemals in Polen gelebt und konnten nicht Polnisch. Bei Nacht und Nebel mussten sie über die Grenze und befanden sich in einem wirklichen Niemandsland. Deutschland hat sie rausgeschmissen und die Polen wollten sie natürlich nicht haben. Also was jetzt? Herschel Grünspans Eltern gehörten damals zu diesen Menschen und was folgt, wissen wir. Der aufgebrachte junge Mann, er lebte damals in Paris, erschoss den ersten Mann, der ihm in der deutschen Botschaft begegnete. Und dieser Mann hieß Herr vom Rath. Es ist mehr als zweifelhaft, dass der durchschnittliche Deutsche damals überhaupt wusste, um wen es sich gehandelt hat. Aber in den Zeitungen hieß es, dass eine spontane Volkswut ausgebrochen sei. Und diese sogenannte Volkswut diente als höchst willkommener Anlass, die niedrigsten Instinkte gehirngerichtlicher Hauses auszulösen, die damals im Namen der Regierung handelten. Es lief alles reibungslos ab, Synagogen wurden niedergebrannt, Geschäfte wurden zertrümmert und geplündert, Privatwohnungen wurden gestürmt und zerschlagen, Massenarreste folgten und das Wort Konzentrationslager war ein für allemal geprägt. Es gab keinen Widerstand, es war das sprichwörtliche grüne Licht. Der Verfolgung der Juden war keine Grenze gesetzt. Hier kann man nicht bleiben. 3 Tage später erschien folgender Erlass. Alle Schäden, welche durch die Empörung des Volkes über die Hetze des internationalen Judentums gegen das nationalsozialistische Deutschland am 8., 9. und 10. November an jüdischen Gewerbebetrieben und Wohnungen entstanden sind, sind von dem jüdischen Inhaber sofort zu beseitigen. Die Kosten der Wiederherstellung trägt der Inhaber der betroffenen Gewerbebetriebe und Wohnungen. Das ist nur ein kleines Beispiel der Raffiniertheit des damaligen Regimes. Es war legitimer Diebstahl. Meiner ältesten Schwester Marianne gelang es noch im letzten Moment nach England zu gehen und als es meinen Eltern klar wurde, dass an einer Auswanderung mit der intakten Familie ein Wunschtraum ist, versuchten sie verzweifelt, wenigstens uns Kinder zu retten. Der Krieg brach ein paar Tage später aus und damit war alle Hoffnung verloren. Wir waren endgültig gefangen. Das tägliche Leben wurde immer schwieriger, Lebensmittel wurden rationiert, Juden hatten einen Job auf ihren Karten und durften nur zu bestimmten Zeiten einkaufen. Nach 8 Uhr abends durfte man nicht mehr aus dem Haus gehen und zurück ins Mittelalter. Wir mussten den gelben Stern auf unserer Kleidung tragen. Die Deportationen begannen nun im Ernst. Meine Eltern wurden am 9. April 1942 deportiert. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ich war damals 16 Jahre alt. Am 19. Juni 1945, 2 Monate nach der Befreiung, schrieb ich folgenden Brief an meine Schwester Marianne in London. Und ich will ein paar Abschnitte daraus lesen. Wir wussten einen Tag vorher, dass es die Eltern nun ereilen wird. Mutti hat viel geweint. Sie hat wohl instinktiv gefühlt, dass es nun dem Ende zugeht und dass sie uns zum letzten Mal sieht. Nun muss ich noch dazu fügen, dass wenn wir es mit aller Macht darauf angelegt hätten, mit den Eltern mitzugehen, wir hätten gehen können. Jetzt standen zwar nicht auf der Liste, aber wenn wir uns einfach gestellt hätten, dann hätte man uns wohl kaum zurückgeschickt. Aber unser kluger Vati wollte es nicht haben. Es ist besser, wenn ihr vorläufig noch bleibt. Da, wo wir hingehen, kommt man zeitig genug hin. Wir haben damals nicht viel Worte gemacht, es war viel zu tun. Packen, packen. Damals wusste man noch nicht, dass einem sowieso alles abgenommen wurde. Vati tat nichts weiter als seine bzw. andere Leute Angelegenheiten zu regeln und abzuschließen. Es wäre ihn als unser Vater gewesen, wenn er einfach alles hätte liegen lassen. So arbeitete er, tippte und diktierte bis tief in die Nacht hinein. Mutti weinte und weinte, unsere arme, liebe, gute Mutti, sie hatte solche Angst. Vati schrieb noch 3 Briefe, bevor die Nachrichten stockten. Er schrieb in diesen Briefen nichts Sachliches, nichts über die Verhältnisse, nur am Ende schickt Nahrungsmittel. Und in seinem letzten Brief stand der Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wann er kommt. Ich will nun wieder zurückgreifen. Um 2 Uhr nachts kam er endlich und rief mich. Vati war in dieser Nacht um 20 Jahre gealtert. Er diktierte mir in meinem Buch, was ich alles zu machen hätte. wie die Miete bezahlt wurde und wie das Gas bezahlt wurde und an wen ich alles zu schreiben habe, und er gab mir eine Vollmacht, seinen Namen an seiner Stadt zu zeichnen. Ich verlasse mich auf dich, Anita. Du weißt, Vati hat sich nicht so schnell auf jemanden verlassen. Ganz nebenbei erwähne ich, dass ich glaube, ich alles Technische damals gut erledigt habe. Hatte viel Unannehmlichkeiten mit dem Finanzamt, das uns sogar bis ins Gefängnis verfolgt hat. Aber das ist alles überholt und erledigt. Mir ist klar, dass ich in dieser Nacht vom 8. zum 9. April 1942 nicht nur die Verantwortung für Miete und Gas übernommen habe. Diese Nacht war damals sehr entscheidend für mich, obwohl mir erst später die wirkliche Bedeutung bewusst geworden ist. Ja, wir sollen nicht aufhören, unseren Eltern zu danken und so zu leben, als ob sie uns immer sehen könnten. Wäre mein Vater damals nicht seinem Instinkt oder was immer es auch war gefolgt, würde ich heute nicht darüber schreiben. Das Endziel dieser Transporte war Ispica, nahe bei Lublin. Dort haben die Menschen ihre eigenen Gräber graben müssen und sind dann nachts in diese Gräber geschossen worden. Es ist wohl verständlich, dass ich mir selten den Luxus erlaube, meiner Fantasie, was die Ermordung meiner Eltern betrifft, freien Lauf zu lassen. Als nächstes stand meine Großmutter auf der Deportationsliste. Sie war 82 Jahre alt. Ich erinnere mich genau, wie ich ihre verschiedenen Medikamente in einem Säckchen um den Hals gehängt habe, bevor ich sie zum Sammelplatz brachte. Sie hat Gott sei Dank überhaupt nicht verstanden, was da mit ihr passierte. Ein weiteres Zimmer wurde von der Gestapo versiegelt und jetzt waren wir also vollkommen allein. Wir lebten in einer Art Vakuum. Niemand kümmerte sich um uns und wir hatten niemanden mehr, um den wir uns kümmern mussten. Renate und ich mussten in ein Waisenhaus gehen und wir waren zum Arbeitsdienst eingezogen. Dann bin ich nun in einer Papierfabrik gelandet und diene der Allgemeinheit, indem ich Klopapier mit Etiketten versehe. Darin habe ich eine Fertigkeit bekommen, wie ich sie wohl auf dem Cello niemals erreichen werde. Die Arbeitskräfte in dieser Fabrik waren Juden, Polen und französische Kriegsgefangene. Die Vorarbeiter waren Deutsche und dort begannen wir unsere Tätigkeit, die schließlich zu unserer Verhaftung durch die Gestapo führte. Wir beschlossen also, dass es an der Zeit sei, selbst einen Fluchtversuch zu machen, und zwar mit dem Ziel, in die unbesetzte Zone von Frankreich zu gelangen. Ein absolut absurdes Unternehmen, wenn ich jetzt zurückdenke. Aber was hatten wir zu verlieren? Gar nichts. Sehr weit sind wir nicht damit gekommen, auf dem Hauptbahnhof in Breslau, genau in dem Moment, als wir in den Zug einsteigen wollten, wurden wir von der Gestapo verhaftet. Der erste Tag im Gefängnis war wirklich schrecklich und ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich das auf die Dauer aushalten sollte. Wir waren ja schon lange nicht mehr wirklich freie Menschen, auch nicht vor unserer Verhaftung. Aber ein Schlüssel hinter sich umdrehen zu hören und in einer kleinen Zelle eingeschlossen zu werden, das ist wieder eine ganz andere Sache. Wir fühlten uns komplett isoliert und die Zeit schien stillzustehen. Doch ich werde nie aus dem Staunen herauskommen, woran sich ein Mensch alles gewöhnen kann. So war eingeschlossen in einer kleinen, stinkenden Zelle, hungrig und mehr als unbequem, entwickelt sich eine Art Routine, nach der man zu leben beginnt. Der Horizont verkleinert sich ganz einfach. Obwohl ich anfangs dachte, dass ich es unmöglich aushalten könnte, habe ich es in der Tat sehr gut ausgehalten. Und noch mehr zur Sache ist, dass ich später, als ich ein KZ-Bewohner wurde, oft an meine Gefängniszeit zurückgedacht habe, so wie man an einen angenehmen Ferienaufenthalt zurückdenkt. Die nächste Hürde war die Gerichtsverhandlung. Wir sollten vom Sondergericht verurteilt werden und das Wort Sondergericht ist sehr passend. Der uns zugewiesene Anwalt erschien nicht, sowieso hätte uns niemand verteidigen können, sogar wenn er gewollt hätte. Außerdem, so unverständlich das heute klingen mag, waren wir gar nicht daran interessiert, verteidigt zu werden. Je höher die Strafe, desto besser. Denn wenn wir zum Beispiel vom Gericht freigesprochen worden wären, wären wir niemals als freie Menschen aus dem Gefängnis entlassen worden. Wir wären sofort wieder von der Gestapo verhaftet worden. Meine Schwester schrieb vor einigen Jahren einen Bericht, ich lese ein paar Sätze daraus. Meine Schwester wurde zu weiteren 18 Monaten Gefängnis und ich als Ältere zu 3,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Selbst nach über 40 Jahren fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden, um den Abschied von meiner Schwester Anita zu beschreiben. Wir wussten so sehr wohl, dass dies das letzte Mal sein wird, dass wir uns sehen würden. Für Tränen blieb keine Zeit. Die Aufseherin trieb mich ungeduldig aus der Zelle. Eines Tages hatte ich schlimme Zahnschmerzen und wurde zum Zahnarzt gebracht. Es gelang mir, ein paar geflüsterte Worte mit einer anderen Gefangenen zu wechseln. Aus mir nicht mehr erinnerlichen Gründen war sie von Auschwitz nach Jauer geschickt worden. Und von ihr hörte ich zum ersten Mal, was ich bisher geweigert hatte zu glauben. Alles Entsetzliche und Unglaubliche, was man sich über Auschwitz zuflüsterte, war wahr. Und im Dezember 1943 war es auch für mich soweit. Ich wurde nach unten gerufen und musste zu einer medizinischen Untersuchung. Es ist kaum zu glauben, aber ich sollte ein Papier unterschreiben, dass ich freiwillig nach Auschwitz ginge. Wir kamen in Auschwitz-Birkenau am Abend an und wurden in eine Baracke gebracht und warteten. Wenn ich versuche, mich an meine ersten Eindrücke von Auschwitz zu erinnern, denke ich an schwarze Gestalten in Umhängen, bellende Hunde, unaufhörliches Geschrei und ein entsetzlicher Gestank. Beim ersten Tageslicht wurden wir in eine andere Baracke gebracht und ich musste mich ausziehen. Mein Kopf wurde rasiert und die Nummer 69388 wurde auf meinen linken Arm tätowiert. Da stand ich also splitternackt, ohne Haare, mit einer Nummer auf dem Arm. In kürzester Zeit fand man sich jeglicher Faser menschlicher Würde beraubt. Wir waren plötzlich kaum noch voneinander zu unterscheiden. Während dieser Aufnahmezeremonie bombardierten uns die Häftlinge, die diese Arbeit verrichteten, mit Fragen. Ich weiß heute nicht mehr, was mich dazu bewogen hat, ihr zu erzählen, dass ich Cello spiele. Unter den vorherrschenden Bedingungen schien dieses Stück Information nicht gerade von welterschütternder Bedeutung zu sein. Die Reaktion darauf war umso erstaunlicher, da sie vollkommen unerwartet war. Sie sagte, fantastisch, stell dich abseits, du wirst gerettet werden. Es stellt sich also heraus, dass es im Lager eine Kapelle gab, die dringend ein Cello brauchte. Ich wartete also auf die Dirigentin. Ihr Name war Alma Rosé. Sie war begeistert, dass ich Cello spiele. Die Funktion der Kapelle war, früh und abends Märsche für die außen einmarschierenden Arbeiterkolonnen zu spielen, die auf Außenarbeit in den umliegenden Fabriken arbeiteten.
Das war Anita Lasker-Walfisch bei ihrer Lesung am 10. November in der Katholischen Fachhochschule in Freiburg. Sie las aus ihrem Buch »Ihr sollt die Wahrheit erben«. Das Buch ist beim RoRoRo Verlag für 9 Euro erhältlich. Außerdem wird es die ganze Lesung zu hören geben, hier bei uns am 25. Dezember von 18 bis 19 Uhr und am Samstag, den 26. Dezember von 8 bis 9 Uhr.